Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Und wann ist es denn bei euch soweit? Das ist vielleicht eine harmlos gemeinte Frage, aber manche trifft sie genau dort, wo es am meisten wehtut. Wenn man sich sehnlich ein Kind wünscht und dann Monat für Monat klappt es nicht, dann kommt das Rechnen, das Tracken, das Hoffen und oft auch das Schweigen. Unerfüllter Kinderwunsch ist ein stilles Thema. Dabei betrifft es fast jedes fünfte bis sechste Paar in Österreich. Was hilft wirklich? Und zwar jenseits von gut gemeinten Ratschlägen, von Kalender-Apps oder von so Sätzen wie, na entspannt euch mal, dann wird es schon klappen. Darüber spreche ich heute mit Primar-Privatdozent Dr. Michael Schenk. Er hat das Kinderwunsch-Institut Schenk in Dobel bei Graz gegründet. In Dobel bei Graz, da bin ich jetzt auch hier zu Besuch. Vielen lieben Dank, Herr Dr. Schenk, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Sehr gerne. Mir ist das ein Herzensanliegen, aus dem einfachen Grund, weil ich genau unter diesem Satz selber gelitten habe. 1992, dann waren wir als Erster verheiratet, meine Frau und ich, und haben als Letzte die Kinder gekriegt. Und sind dann 1992 eigentlich sehr spät, viel zu spät, draufgekommen, dass ich eine ganz schlechte Samenqualität habe durch eine Mumpsinfektion. 1992 hat es dafür noch keine medizinische Hilfe gegeben. Die einzige Option damals wäre gewesen, Fremdsamen zu verwenden. Das wollten wir nicht. Und 1994 ist dann erst eine Methode entstanden, die ICSI, also die interzytoplasmische Spermieninjektion, dass man mit einer Samenzelle und einer Eizelle schwanger werden kann. Und wir haben dann diese Reise begonnen und haben so zwei wunderbare Töchter bekommen, die Helene mit 28 und die Hanna mit 22. Und die Helene war dann für uns die Inspiration, genau in dem Bereich selber tätig zu werden. Ich habe ein zweites Studium gemacht für klinische Embryologie und wir haben dann wie jedes Startup im Keller da in dem Haus begonnen und dann auf der anderen Seite vom Hügel die Klinik gebaut und sind jetzt seit 2001 up and running. Und ich würde am Anfang all denen, die schweigen oder die schweigend leiden, sagen, das wichtigste Kapital, das ihr habt, ist die Zeit. Das heißt, rechtzeitig darauf schauen, dass man hat, was man braucht. Und darüber werden wir uns heute intensiv unterhalten.
Ich durfte die Helene schon kennenlernen. Es ist ja ein Familienbetrieb. Die Helene macht bei euch das Marketing. Okay. Ihre Frau ist dabei. Ihr habt es gemeinsam gegründet. Mhm. Und die jüngste Tochter studiert Medizin.
Das heißt, ich werde ihr all mein Wissen weitergeben dürfen. Und sie wird dann irgendwann einmal die Staffette übernehmen. Ja.
Bevor wir richtig tief ins Thema eingehen, lernen wir Sie noch ein bisschen kennen mit unserem Health-Check.
Der Health-Check.
Ihr Morgenritual, bevor der erste Patiententermin beginnt.
Also meine Nahrungsergänzungsmittel herrichten. Dann brauche ich in der Früh meinen Kaffee, dann brauche ich und relativ viel Flüssigkeit, damit ich wieder rehydriere nach der Nacht. Und dann geht es schon los mit Arbeiten oder mit Sport, weil ich glaube, dass man auch die Gesundheit als wichtigen, oder die Erhaltung der Gesundheit oder die Langlebigkeit, wie es jetzt heißt, ganz wesentlich ist, dass man Sport in seinen Alltag einbaut und zwar ganz konsequent. Und das ist auch ein wichtiger Faktor für den unerfüllten Kinderwunsch. Also ich sage nicht Turne bis zur Urne, aber so ähnlich wird es dann am Ende des Tages sein.
Die beste gesundheitliche Entscheidung, die Sie je getroffen haben?
Die beste gesundheitliche Entscheidung, die ich je getroffen habe, war, den Kinderwunsch umzusetzen, auch wenn es zuerst so ausgeschaut hat, als ob wir kinderlos bleiben müssen. Weil es hat so bis 1992 die Situation war, hätten wir nur unser so Katalog einen Samenspender aussuchen können. Es gibt ja immer Paare, wo das die einzige Option ist, vor allem wenn noch Karzinomen, Hodenkarzinomen. Aber dann würden wir das heute anders erklären und die Menschen anders hinführen. Aber damals war das schon schockierend. Damals hast du dann auch diese Hilflosigkeit erlebt, dass auf einmal waren es, erstens einmal, was du an unmoralischen Angeboten bekommst, so sei froh, dass du kein Kind hast, weil schließlich Double Income, No Kids ist die wesentlich bessere Lebensform. Oder auf der anderen Seite, geh einmal zu einem bestimmten Materl und ohne Schuhe im Freien und der Mond muss auch stimmen. Und die gefährlichste Antwort, die man gekriegt hat, war, wart einmal ab, entspannt euch und tut einmal nichts, weil dann wird es viel leichter gehen. Aber mir hat dann einmal eine Psychologin gesagt, entscheidend ist, man muss, wenn wir alle erfolgreichen Menschen auf der Welt sind, darauf gedrillt, Dinge in die Hand zu nehmen und von allen Seiten zu betrachten. Und deswegen nenne ich das immer das Gleichnis vom Stift. Das heißt, ich muss die Sachen festhalten und betrachten und von allen Seiten anschauen und dann muss ich irgendeine Lösung finden, wie ich das entweder löse oder drüber hinwegkomme. Und wenn Sie jetzt einem betroffenen Paar sagen, entspann dich einmal, dann hält er das Gott fest und dann sagen Sie, bitte, okay, hör doch auf, entspann dich. Und damit zeigt man genau das Gegenteil, nämlich dass das sich noch weiter zurückzieht. Die Botschaft ist, man muss festhalten, damit man loslassen kann. Und ich glaube, dass das auch ganz wesentlich ist. Ich glaube nicht, dass die Umwelt einen absichtlich schlecht behandelt, sondern es ist einfach so, dass die keine Erfahrung haben in der Situation, weil die schlimmsten Mitbürgerinnen und Freundinnen waren die, die dann gesagt haben, stell dir vor, mein Mann hat nicht einmal die Unterhosen ausgezogen, war ich schon wieder schwanger. So.
Das will man dann hören.
Das will man dann nicht hören.
Gott.
Aber es ist so.
Was wünschen Sie sich für die kommenden 5 Jahre?
Für die kommenden 5 Jahre, dass wir eine Lösung bekommen fürs Social Egg Freezing, weil ich glaube, dass das für die jungen Frauen ganz eine wesentliche Erleichterung ist, mit dem Thema umzugehen. Und ich wünsche mir für die kommenden 5 Jahre, dass sie die Umgebungsbedingungen für die jungen Familien wieder ändern, weil wir haben viele Paare, die jetzt sie abklären lassen, aber sagen, den Kinderwunsch erfüllen sie jetzt noch nicht, weil zum Beispiel die Bedingungen, unter denen Wohnkredite bekommen, so schlecht geworden sind oder scheinbar jetzt so schlecht geworden sind, aber jetzt halt hart umgesetzt werden. Ich verstehe jedes junge Paar, das verzweifelt, wenn sie sagen, sie brauchen 30% von dem Kredit, den sie aufnehmen wollen im Bar. Wer kann sie mit bei Wohnungspreisen von 450.000 Euro kann sie mit 2.150.000 Euro ersparen.
Und den Wohnraum braucht man aber natürlich, wenn man eine Familie gründet.
Genau, und man muss ihn vor allem visualisieren vor der Familiengründung. Man braucht also quasi die Vision, wie das Kinderzimmer ausschaut.
Und noch ein medizinischer Rat, den Sie auch selbst ernst nehmen.
Der medizinische Rat, den ich selber ernst nehme, ist zu akzeptieren, dass der Körper sich mit zunehmender Jugend verändert, dass man zum Beispiel ab 35 darüber nachdenken muss, wie man Muskulatur aufbaut, um denselben Grundumsatz zu haben wie vorher. Und sie professionelle Hilfe suchen, um genau diese Körperlichkeit zu erhalten, die einem lang, jung und gesund hält.
Herr Dr. Schenk, ist das eigentlich eine subjektive Wahrnehmung oder ist es tatsächlich so, man im Bekannten, im Freundeskreis, auf Social Media erfährt man immer mehr von unerfüllten Kinderwunsch, oft auch von jungen Paaren. Ja. Hat sich da wirklich was verändert oder spricht man mittlerweile einfach mehr darüber?
Ich glaube, es ist uns schon als Community der Reproduktionsmediziner gelungen, das zu enttabuisieren. Und offen damit umzugehen, das ist auch der Zug der Zeit, dass man das auch in die Öffentlichkeit trägt. Ich denke, das Zweite ist aber, dass wir Gott sei Dank in einer Welt leben, wo unabhängig vom Geschlecht jeder dieselben Chancen hat, sich im Beruf zu verwirklichen. Und auch wenn jetzt die Statistik sagt, dass so und so viele Vorstandsvorsitzende noch immer männlich sind. Ich habe aber diese biologische Uhr, die tickt, und deswegen muss ich da rechtzeitig drauf schauen und das auch planen, mitplanen, wie jeden anderen Karriereschritt. Und das Thema rückt natürlich in den Fokus, weil es natürlich jeder, der einmal schwanger war, glaubt, beim unerfüllten Kinderwunsch mitreden zu können. Genauso wie jeder, der einmal im Kindergarten war, über die Elementarpädagogik mitreden kann. Und jeder, der in der Volksschule war, glaubt, er kann über die Qualität der Volksschule des Volksschullehrers befinden. Fakt ist, die eigene Betroffenheit ist anders, wenn man plötzlich, man macht alles richtig und trotzdem erkennt man, dass der Embryo auch zu dem Zeitpunkt am Vordersitz vom Lebensauto sitzt. Was ich damit meine ist, dass die größte Herausforderung, die meine meist gut ausgebildeten Paare haben, und viele davon sind AkademikerInnen, aber nicht alle, tun sich schwer auszuhalten, alles richtig zu machen, und trotzdem kommt der Embryo nicht, trotzdem ist der Schwangerschaftstest negativ. Und da erkläre ich immer, und dann gibt es jetzt so KIs und Strukturen, die dann noch vorgaukeln, dass man durch Wissen Kontrolle erreichen kann. Das stimmt aber nicht. Man muss einfach aushalten, dass der Embryo entscheidet, ob er kommt oder nicht. Und diese Erkenntnis ist ganz wesentlich, weil dann halten wir aus, dass der am Vordersitz sitzt und der ist, ich erinnere mich mit Schrecken an die ersten Fahrstunden, Helene herweg, mit meiner Tochter L17, wenn man als Vater daneben sitzt und weiß, was alles passieren kann, und du hast keine Möglichkeit einzugreifen. Und so ist es dann mit dem Embryo auch. Der Embryo fährt wie ein Voranfänger mit Stottern und Gas geben und Motor abstürmen, und man sitzt daneben und hat keine Ahnung, wie man eingreifen soll. Und man kann auch nicht eingreifen. Und da geht es dann eher darum, dass man sich überlegt, wie kann ich mich attraktiv machen für den Embryo. Also ich muss eher darüber nachdenken, was ist mein Angebot als Mutter, weil da finden die meisten viele Antworten, als darüber nachzudenken, was kann ich noch beeinflussen, weil ich kann es nicht beeinflussen. Es ist Biologie, die Samen, der Samen und die Eizelle muss es schaffen, miteinander zu verschmelzen. Ob der Ort jetzt romantisch ist, wie im Eileit, oder unromantisch, wie in der Petrischale.
Was sind denn so die häufigsten Ursachen für unerfüllten Kinderwunsch? Also und vielleicht vorweg noch, ab wann spricht man denn von unerfüllten Kinderwunsch?
Also grundsätzlich spricht man bis 35 von unerfüllten Kinderwunsch dann, wenn ich ein Jahr lang ohne Verhütung versuche, schwanger zu werden. Das sind 12 Eisprünge. Und ab 35, ab 6 Monaten, dann sollte man professionelle Hilfe suchen. Das ist so der erste Meilenstein. Wenn ich bestimmte Erkrankungen habe, wie Endometriose, oder ich weiß, dass ich einmal eine Eileiterentzündung gehabt habe, oder ich weiß, dass ich Mumps gehabt habe, oder ich mache mir Sorgen als Mann, dann sollte man früher gehen, so am Anfang und sofort gehen. Also diese Regeln nicht einhalten. Also in dem Augenblick, man kann auch fortpflanzungsmedizinische Gesunduntersuchungen machen, in dem Augenblick, wo man Kinderwunsch erfüllen will, damit man weiß, ob man in der Normalität sich bewegt, oder damit man weiß, ob man gleich irgendwas optimieren soll oder kann.
Also kann auch schon eine 20-Jährige, die weiß, irgendwann will sie unbedingt Mama werden, genau, sich untersuchen lassen.
Genau, selbstverständlich. Aber dann ist es halt nicht eine Untersuchung in Richtung einer therapeutischen Intervention, sondern eine Untersuchung im Sinne einer gesunden Untersuchung, wo man sagt, es passt alles, aber du sollst aufpassen, du hast einen Vitamin-D-Mangel und einen Eisenmangel, das gehört substituiert. So passiert es auch in der Realität.
Gibt es da auch manchmal Zeichen, die man aber leicht übersieht, die eigentlich darauf hindeuten würden, das könnte die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen?
Also die üblichen Verdächtigen kennen alle. Also Nikotin, in welcher Form auch immer, geraucht oder unter die Zunge geklebt oder gedampft, ist nicht hilfreich für beide nicht, weil es die Durchblutung einfach verändert. Das übermäßig süße Leben mit Zucker, Hyperinsulinismus und ist auch nicht dienlich. Man sollte, aber das sind so Allgemeinplätze mittlerweile, man sollte im Supermarkt nur Zutaten kaufen und selber kochen und keine verarbeiteten Lebensmittel, weil die verarbeiteten Lebensmittel haben alle zu viel Zucker, sind alle Nährstoff- und Vitaminbefreit, weil es ja eben schnell gehen muss und weil sie billig sein müssen, damit ich sie fertig im Supermarkt verkaufen kann. Selber kochen ist besser als Systemgastronomie und man sollte es halt in der Waage halten. Also gesund leben, genug schlafen, viel Sport hilft sicher, lang gesund funktionierende Eizellen und Samenzellen zu haben.
Und was sind dann so die ersten Schritte, die ein Paar machen kann, wenn entweder vor 35 innerhalb eines Jahres oder nach 35 innerhalb eines halben Jahres nichts passiert?
Ich würde auf jeden Fall den Arzt, die Ärztin des Vertrauens besuchen, das ist meistens der Frauenarzt oder der Urologe, und dort einmal mir untersuchen lassen. Da hängt es hauptsächlich davon ab, ist der Zyklus regelmäßig, hat man regelmäßig einen Eisprung, wie schauen die Hormonwerte aus und welches Antimüllerhormon habe ich. Das ist so ein Maß dafür, wie viel Eierstockreserve ich habe. Und beim Mann ist es ein Spermiogramm. Und dann untersucht man noch bestimmte Nährstoffe und den Zuckerstoffwechsel und die Hormone beim Mann auch, damit man weiß, ist alles in Ordnung oder brauche ich professionelle Hilfe?
Nehmen wir da mal ein Paar als Beispiel, das zu Ihnen kommt. Wie läuft es dann ab? Also sagen wir, Sie haben mir vorhin erzählt, Ihre typische Patientin ist Anfang 40.
Nein, also Gott sei Dank nicht. Wir haben am Anfang, also 2014 war das, haben wir über alle unsere Patienten eine Big-Data-Analyse gemacht und sind draufgekommen, dass das durchschnittliche Alter, wo die Patientin bei uns aufschlägt, so 36,4 Jahre war. Und wir haben aber auch erfahren in den Befragungen, dass die bereits 5 Jahre vorher wissen, dass sie einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und dann haben wir uns gefragt, warum kommen sie so spät? Und das haben wir unterschiedliche Dinge identifiziert. Das eine waren Kolleginnen, die einfach gesagt haben, es passt eh alles, kommen sie wieder und tun sie einmal romantisch probieren. Und wir haben dann die Initiative 32 gegründet und gesagt, wenn ich mit 32 zumindest zur Fortpflanzung medizinischen Gesunduntersuchung komme, habe ich eine doppelt so hohe Chance, mit 36,5 schwanger zu werden, wenn ich früher schwanger wäre. Weil es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Mann und Frau. Die Männer produzieren alle 90 Tage neue Samengeneration. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter Samen. Die Frauen haben in der 5. oder 6. Schwangerschaftswoche einen Tag, wo alle Eizellen aus dem Dottersack in der Nähe der Niere einwandern, als Embryo, das sind so groß. Und diese Anzahl der Eizellen, die dort sind, sind die Eizellen, die man Lifetime hat.
Das heißt, meine Eizellen sind ein bisschen älter als ich.
Genau, 8 Monate. Aha. Alle Eizellen sind die ältesten Zellen in ihrem Körper und sind 8 Monate älter. Und diese 8 Monate älter bedeutet, dass die eine spezielle Versorgungssituation brauchen. Das heißt, die werden als Eizelle von Umgebungszellen versorgt, wie ein eingemottetes Schiff. Und dieses eingemottete Schiff bedeutet, dass die Eizelle in der Zeit kein DNA abschreibt, sondern die wird einfach versorgt von außen, von den Granulosa-Zellen. Und diese Versorgung bedeutet, dass die Eizelle trotzdem in der Lage sein muss, innerhalb von 14 Tagen reif zu werden, also von einem doppelten Chromosomensatz zu einem einfachen Chromosomensatz kommen muss. Und damit sie das schafft, muss die DNA nicht kondensiert sein und verpackt, sondern die liegt frei in den Zellkern herum. Und das macht sie so anfällig für Störungen. Das heißt, die unangenehme Wahrheit ist, dass mit 20 nur 90% der Eizellen fit sind, mit 30 nur 50% und mit 40 nur mehr 10%. Das heißt, wenn ich mit 36 komme, habe ich nur 20% fitte Eizellen, wenn ich mit 32 komme, habe ich nur 40% fitte Eizellen. Das heißt, in Zyklen gerechnet, mit 32 habe ich nur 5 Zyklen oder 4 Zyklen, die gut sind. Mit 36 habe ich noch 2 Zyklen im Jahr, die gut sind, von 12 Eisprüngen.
Und das ist grundsätzlich bei jeder Frau gleich oder ist es je nachdem, wie ihr Lebensstil ist, kann man das positiv beeinflussen
man
oder
kann's ist es einfach so? Positiv beeinflussen. Es ist wie immer bei der Genetik. Die Genetik ist wie ein, das hat die Frau Dr. Waldau in ihrem Buch geschrieben, die Olympiasiegerin, und das hat mir gefallen vom Bild her, die Genetik ist wie ein Segelboot. Das heißt, du hast bestimmte Voraussetzungen auf dem Boot. Du kannst jetzt, wenn du Glück hast, im Flachwasser dahin dümpeln und es wird nichts passieren. Wenn du Pech hast, hast du irgendwelche Stürme, die du zu überleben hast. Und spätestens dann muss man die Finne ergreifen und lenken und das Segel einholen oder was tun. Das heißt, auf der einen Seite ist es Genetik. Also ist, was an dem Tag passiert im Körper der Mama, kann beeinflussen, dass man entweder keine, viele oder wenig Eizellen hat. Das erkennt man aber relativ früh, wenn man frühzeitig so zu der Anti-Müller-Hormon-Untersuchung geht, vielleicht schon mit 22. Und dann hat man die Möglichkeit, wenn der Anti-Müller-Hormon-Aufwert auffällig ist, so in meiner idealen Welt, mit medizinischer Indikation oder einfach mit meinem Willen, dass ich es tun will, die Eizellen einfrieren lassen. Und idealerweise ist es, dass die Republik das auch unterstützt, weil schließlich mit 22 ist der Aufwand dann doch relativ groß, weil man noch nicht so gut verdient wie mit 40.
Ist das jetzt in Österreich schon möglich?
Nein, das ist eben
sollte ab April möglich sein?
Ich hoffe doch, dass Sie auch die Finanzierung mitdenken, wobei wir ein Problem haben bei der Finanzierung, dass es keine Krankenbehandlung ist und die österreichische Gesundheitskasse zahlt ja grundsätzlich nur Krankenbehandlung. Es ist Vorsorge und Vorsorge muss man immer selber im Sinne der Paragraph 2 Kassen machen, weil da ja der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer miteinander zahlt, und also 50%, 50% und deswegen solidarisches Prinzip, aber es geht um die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und ob man jetzt Kinder kriegt oder nicht, man ist trotzdem arbeitsfähig.
Schauen wir uns mal kurz das Anti-Müller-Hormon an. Bedeutet das, dass ich, wenn mir das anschauen lassen kann, dass ich dann quasi so das Ablaufdatum meiner Fruchtbarkeit lesen kann?
Nein, also es ist Gott sei Dank nicht so. Also ich kann da noch Einfluss nehmen. Ich kann da noch, wenn ich merke, ich habe ein schlechtes, also wenn ich so eine Persona zeichnen soll, dann sage ich, wenn ich jetzt ein niedriges AMH habe, unter 1 mit 23, und ich bin gleichzeitig übergewichtig mit der Grenze zum Hyperinsulinismus. Ich rauche, was bei den Damen ja fast nicht mehr vorkommt, aber ich rauche und bin gleichzeitig Schichtarbeiterin oder habe viele Nachtdienste als biomedizinische Analytikerin oder als Krankenschwester oder als Ärztin, dann wäre es schon gut, wenn ich dann sorgsamer mit meiner Reserve umgehe. Also wenn ich es frühzeitig weiß, kann ich besser darauf reagieren. Die meisten kommen halt dann erst, und das ist schade, mit 35 oder 36, wenn die Regelblutungen ausbleiben, weil ohne Eisprung bleibt dann irgendwann einmal die Regelblutung aus. Und sie kommen eigentlich, weil das Segelboot mittlerweile im Sturm ist, und fragen, was kann ich jetzt noch tun, damit die ein Kind bekommen, und da tun wir uns halt dementsprechend schwerer.
Schauen wir uns nochmal diesen Fahrplan an, wenn jetzt das Paar zu Ihnen kommt und Sie haben die Ursache geklärt, versuchen die zu klären. Im Idealfall findet man dann
Also der Zweck von dem ersten Gespräch, das man da macht, ist, sich kennenzulernen und zweitens das Murphy-Gesetz zu verhindern. Kennst du den Murphy? Mhm. Der Murphy sagt, im Zusammenhang mit Reproduktionsmedizin, es gibt so viele Gründe, nicht schwanger zu werden, dass die Überbevölkerung ein Wunder ist. Mhm. Der Murphy sagt, wenn du glaubst, du hast eine Ursache gefunden, glaub ich auch nicht, dass es nicht nur eine zweite gibt. Und der Murphy sagt, wenn du nicht nach einer zweiten Ursache suchst, wie der Dr. Haus oder der Martin Gruber, unser Bergdoktor, dann gibt es eine zweite Ursache. Und so fange ich jedes Erstgespräch an. Und der Zweck vom Erstgespräch ist, zu wissen, was man schon weiß, zu wissen, was man noch braucht, und einen Plan zu haben, wie man zu dem Wissen kommt, das man noch braucht. Und dann kann man verantwortlich beraten. Und dann kann die Beratung das Ende sein, dass man am Lebensstil arbeitet, was die größte Herausforderung ist, weil die Gewohnheiten hat man nicht zufällig. dann kann das sein, dass man sagt, man zieht den unter bestimmten Bedingungen, wie bei Endometriose zum Beispiel, man sagt, okay, ich habe ein Endometriom auf einem Eierstock, das gehört operiert, weil es weh tut und weil es eine bestimmte Größe hat, dann kann ich sagen, okay, ich ziehe den Kinderwunsch in meiner Lebensplanung vor, wenn ich den richtigen Partner habe. Und die dritte Variante ist, ich beginne gleich mit der Behandlung, weil ich komme ja schon, um den Kinderwunsch zu erfüllen.
Welche Methoden gibt es denn da, wenn jetzt nur die Veränderung des Lebensstils nicht reicht?
Ich glaube, die wesentlichste Behandlung, die wir tun können, ist, ihre Freiheitsgrade zu vermehren. Also Sie sollten entscheiden können, wann Sie den Kinderwunsch erfüllen. Und diese Freiheitsgradvermehrung, deswegen ist, glaube ich, dass die Reproduktionsmedizin eine besondere Medizin ist, weil sie nicht nur behandelt, repariert, sondern wir erlauben, das Lebensglück dann zu erfüllen, wann Sie es wollen. Und damit befreien wir, ist eine Freiheitsmedizin, sage ich. Also Sie haben mehr Freiheitsgrade. Das Erste ist einmal zu diagnostizieren und alle Showstopper zu entfernen. Das heißt, da motivieren, dass man zum Rauchen aufhört, motivieren, dass man kohlenhydratreich isst, dass man akzeptiert.
Motivieren, dass man kohlenhydratreich isst?
Das kohlenhydratreiche Essen aufgibt, meine ich.
Ah, okay. Also, dass man vollwertig isst, mit Eiweiß.
Genau. Dass man darauf aufpasst, dass man vielleicht auch Essenspausen macht, also das Intervallfasten, je nachdem, wobei das bei den Frauen wieder abhängig vom Zyklus ist, wann sie Intervallfasten sollten und wann nicht. Und dann, und dass man vielleicht darüber nachdenkt, mehr Sport zu machen, wenn man sich zu wenig bewegt. Dann gibt es bestimmte Showstopper, das sind einfach Vitamine, Vitamin D, Selen, Zink, Eisen. Das gehört substituiert und optimiert. Und dann wird man noch den Zyklus der Frau überprüfen durch eine Ultraschallreihenuntersuchung. Und da sieht man dann schon, wie schaut die Gebärmutterschleimhaut aus, wie schaut die Gebärmutter aus. Wachsen, werden Eibläschen rekrutiert, wird der Eibläschen ausgewählt, selektiert, springt es und wird es zum Gelbkörper. Das kann man also auch ganz genau darstellen. Und man kann aber gleich sagen, da kann man das verbessern, da kann man das verbessern. Und gleichzeitig wird man den Samen anschauen, abzählen, aber dann auch Funktion prüfen. Also ob er in der Lage ist, herauszuschwimmen in einer Eprovette. Und wenn das alles passt, dann kann man das Paar entspannt entlassen und sagen, bitte probieren Sie mal ein Jahr. Wenn etwas nicht passt, wenn Sie unter 35 sind, wenn etwas nicht passt, dann müsste man fragen, wann wollen Sie den Kinderwunsch erfüllen und wann gehen wir es an.
Und wenn das Paar dann sagt, am liebsten jetzt gleich, was dann machen Sie dann?
Dann kann man schauen, da kann man entweder den Follikel nutzen, der gerade wächst, und die Diagnostik vertiefen, indem man schaut, sind die Eileiterdurchgängigkeit, was eine der häufigsten Ursachen ist, dass Eileiter verschlossen oder funktionsunträchtig sind, und dass man schaut, wenn ich den Samen aufbereite, ist der fit genug, dass man den Samen in die Gebärmutter einbringen kann.
Jetzt kann künstliche Intelligenz auch in der Medizin schon häufig genutzt werden. Ist es in Ihrem Bereich auch schon
möglich? Ja, wir haben ein Bildverarbeitungsprogramm, wir kultivieren Embryonen, wenn wir sie in der Petrischale kultivieren, in Zeitraffersystemen. Und die Zeitraffersysteme sind eine geniale Erfindung, für mich die größte Innovation der letzten Jahre, wo der Embryo in der Kulturschale bleibt und eine Kamera im Inkubator alle 5 bis 10 Minuten ein Foto von allen Embryonen macht. Und dadurch entsteht ein Zeitrafferfilm, ein Timelapse-Video. Und an dem Timelapse-Video kann man jetzt auf der einen Seite, ohne dass man die Embryonen gefährdet, jüngere Embryologen ausbilden und gemeinsam diskutieren, ist das ein guter oder schlechter und welche morphologischen Aussehenskriterien gibt es. Dann kann man messen, wie ist die Kinetik von dem Embryo, wie schnell bewegt er sich, also wie schnell teilt er sich. Und man kann auch mit Score, mit künstlicher Intelligenz, Bildverarbeitungssoftware, die Intelligenz fragen und lernen lassen, wenn der Embryo sich so und so verhält, wird er einmal im österreichischen Handel einkaufen. So, oder bei Amazon. Der österreichische Handel ist besser, ist, glaube ich, politisch korrekter. Und dann macht er einen Vorschlag und sagt, das ist der Embryo, der sich am schnellsten entwickelt. Und der hat dann den höchsten Kid-Score oder Eider-Score. Und den kann man dann selektieren oder deselektieren.
Jetzt haben Sie das Kinderwunschinstitut 1999 gegründet.
Genau, also 1999 mit am 19.09.1999 als Ordination für Kinderwunsch. Mhm. Und 1999 im Dezember haben wir, damit wir den Antrag auf die Zulassung einer Krankenanstalt stellen konnten, haben wir die GmbH gegründet, das Kinderwunschinstitut, Schenk GmbH. Und dann haben wir noch ein Jahr gebraucht, 2000, um das Ganze da im Haus zu adaptieren. Und 2001 im Februar sind wir dann live und online gegangen, vor 25 Jahren.
Und wie viele Babys sind in diesen 25 Jahren geboren?
Also wir sind, glaube ich, bei 6.500.
Wow, ja. Das sind viele Babys.
Ja, ich hoffe, dass das auch, dass ich würde mir wünschen, dass die Politik das auch endlich anerkennt, weil Fakt ist, nicht nur, dass wir das Glück auf der Welt vermehren, wir bringen auch Leben in die, die zukünftig die Leistungsträger Österreichs sein werden. Und was gibt es Besseres für diese zukünftigen Leistungsträger, damit, ich sage jetzt bewusst Leistungsträger und nicht Pensionszahler, Leistungsträger, als gewünscht und gewollt auf die Welt zu kommen. Also ich würde mir viel mehr wünschen, dass es viel mehr Unterstützung gibt für die Paare mit unerfülltem Kinderwunsch, weil die wirklich Menschen auf die Welt bringen, die gewünscht und gewollt da sind und die nicht passieren. Und es gibt aus meiner Sicht das größte Problem, dass die Menschen immer weniger Kinder kriegen.
Weil Sie von Unterstützung reden, wie wird man denn als kinderloses Paar, das sich ein Kind wünscht, unterstützen?
Also die Unterstützung ist sehr modern. Die Unterstützung hängt ab von Indikationen. Also man muss als Frau unter 40 sein, als Mann unter 50. Man muss bestimmte Auffälligkeiten haben, also entweder schlechte Samenqualität, verschlossene Eileiter, polyzystische Ovarien oder Endometriose. Und wenn man in diese Indikationsgruppe fällt, dann kann man das Paar, dabei das Paar beim IVF-Fonds anmelden. Es können gegengeschlechtlich liebende Paare sein, also Frau, Mann. Es kann aber gleichgeschlechtliche Paare sein, Frau, Frau. Wenn sie diese Dinge erfüllen, dann darf man sie beim IVF-Fonds anmelden, dann zahlt das Paar ein Drittel selber und 70% zahlt der IVF-Fonds.
Und was kostet das genau? Und vor allem, es braucht dann wahrscheinlich ja auch mehr Versuche.
Genau, sie zahlen ja 4 Versuche bis zur positiven Herzaktion. Wenn man eine positive Herzaktion hat, also eine intakte Schwangerschaft, kriegt man wieder 4 Versuche, auch wenn die Schwangerschaft dann eine Fehlgeburt wird, was leider auch zum Spiel dazugehört. Also die Kosten sind zwischen 1.100 und 1.300 Euro, je nachdem, ob man eine Narkose haben will oder nicht. Das ist das, was der Selbstbehalt kostet.
Und weil Sie jetzt davon gesprochen haben, dass die Schwangerschaft ja vielleicht dann auch frühzeitig endet, ist es bei dieser Art von Befruchtung häufiger als jetzt bei einer romantischen?
Es ist nicht häufiger durch die Methode selbst. Es ist manchmal durch die Jugend bedingt häufiger. Also ich sehe keinen Unterschied, ob die Paare, also altersbezogen sind es dieselben Wahrscheinlichkeiten an Schwangerschaften, die zu Fehlgeburten werden. Also wenn Sie in der Umgebung herumhören oder in Ihren Freundeskreis rumhören, wird jede vierte Schwangerschaft eine Fehlgeburt gewesen sein. Und fast jede, auch wenn es ein Tabuthema ist, also 25% der Frauen haben das einmal erlebt. Wenn man es mehrmals erlebt, dann gibt es meistens eine Ursache dafür, die man dann suchen muss. Das ist so die wiederholte Fehlgeburt. Und diese medizinische Ursache kann man dann aber abfinden und behandeln. Mhm. Die kann in der Gebärmutter sein, kann hormonell sein oder ist einer der typischen Showstopper, wie zum Beispiel Hyperinsulinismus und schlechten Glukosestoffwechsel.
Jetzt klingen diese 6.500 Babys in 25 Jahren natürlich sehr, sehr viel. Ja. Aber wie viele Paare bleiben trotzdem kinderlos?
Also wir tun uns leichter über die Zeit, weil wir dürfen seit 2015 auch Eizellspende anbieten. Also es waren die Paare, die nicht schwanger geworden sind, waren jene Paare, die entweder so spät kommen. Und wir haben bei Paare, die kommen mit 51 oder 52, wo es dann schwierig ist und es eigentlich mit den eigenen Eizellen ganz schwer geht oder kaum mehr geht. Und da muss man dann Möglichkeiten der Eizellspende anbieten, die dann in Österreich nur bis 45 erlaubt ist, und aber im benachbarten Ausland dann doch bis 50 und im entfernteren Ausland bis 55. Und die nehmen auch viel auf sich. In der Zeit, wo die Eizellspende noch nicht möglich war, haben wir sicher mehr Paare auch mit zum Ende des Kinderwunsches begleiten müssen, gemeinsam mit unseren Psychologinnen, weil es dann ja auch darum geht, aus der Situation aussteigen zu können, ohne dass man einen Schaden davon trägt.
Das heißt, wenn man nach 4 Versuchen nicht schwanger wird, dann beendet man den Versuch, oder wie funktioniert
das? 4 Versuche zahlt nur davon.
Okay.
Es geht ja dann darum, dass man die Paare auch an der Stange hält, weil die 4 Versuche sind einfach rechnerisch entstanden. Die Politik hat festgelegt, wie viele Versuche kann sich der Familienlastenausgleichsfonds und das Finanzministerium und die Sozialversicherungsträger leisten, und deswegen ist eine bestimmte Zahl gekommen.
Okay, man kann das quasi so oft versuchen, wie man
will.
Möchte.
Genau, und mit den 4 Versuchen kommt man recht gut zurecht, weil man wird durchschnittlich so jeden dritten Versuch schwanger. Mhm. Und wenn man jetzt im dritten Versuch schwanger wird, also bei meiner Frau und mir war es der 4. Versuch, dann der 7. Versuch ist die Helene, 4. Versuch war Fehlgeburt, 11. Versuch war Fehlgeburt, 14. Versuch war die Hanna. Das klingt so wahnsinnig viel, aber 14 Eisprünge hat man halt normal in einem Jahr. Mhm. Und unsere Methoden schaffen es, dass sie 4-mal im Jahr schwanger werden können. Und die halbromantischen und die unromantischen. Und das ist wesentlich mehr als die Naturschaft. Die Naturschaft bei 12 in einem Jahr eine Schwangerschaft.
Und halbromantisch?
Halbromantische Samen einspielen zum Beispiel. Das heißt, liebestechnisch die Liebe befreien, weil man keinen Druck mehr hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt Liebe machen zu müssen, was für die Männer meistens eindeutige Wirkungen hat. Und deswegen ist es halbromantisch. Wir laden die Männer ein, dabei zu sein. Wir laden die Männer ein, wenn sie wollen, den Stempel durchzudrücken. Aber mehr haben sie nicht davon. Samen gewinnen müssen sie durch Masturbation, was jetzt nicht der Aufwand ist. Oder für manche schon ein Aufwand, oder für viele kein Aufwand ist. Aber man erreicht damit eine Verbesserung des Timing. Und deswegen wird man leichter schwanger, 3-mal so schnell schwanger wie unter romantischen Bedingungen, vor allem wenn es schon Leidensdruck gibt.
Was kann man dann, wenn das passiert ist, noch irgendwas beeinflussen, damit es dann wirklich zu einer Schwangerschaft kommt, oder muss man einfach gute Hoffnung warten?
Gute Hoffnung ist die richtige Aussage. Ich sage den Paaren, die fragen mich immer dieselben Fragen, Gott sei Dank. Deswegen kann ich immer spontan die mir bekannten Antworten geben. Ich sage immer, gut leben ist gut Hoffnung sein, ist gut leben, also das Leben genießen. Und ich empfehle dann, und ich sage ihnen dann noch, sie können kein Embryo wegarbeiten, sie können nicht wegtanzen, sie können nicht wegspringen, sie können nicht weglieben, sie können nicht wegsporteln, solange sie aerob bleiben, also nur in der ersten und in der zweiten Zone trainieren. Sie können auch nicht wegärgern, wenn wirklich ein Ärger daherkommt. Das Einzige, was ich empfehle, ist, wenn Sie in einem Unternehmen Whistleblowerin sind und Sie wollen gerade den Vorstand ausheben, dann tun Sie das nicht. Dann sage ich noch, wenn Sie den Männern, wenn Sie Ihrer Frau jetzt einen Bungee-Jump schenken, dann nicht jetzt. Weil immer dann, wenn es so außergewöhnliche, potenziell lebensbedrohliche Situationen gibt, dann kann das dazu führen, dass die Schwangerschaften im Sinne der Lebenserhaltung der Frau einfach abgestellt werden. Traurig war das am 11. September in New York bei dem Ding. Da sind fast alle IVF-Versuche nicht weitergewachsen, weil es einfach lebensbedrohlich war, von einer Stunde auf der anderen beschossen zu werden und das Häuser einstürzen. Also,
Da hat der Körper andere Funktionen.
Genau, also man sollte ja nicht aber die Alpenüberquerung im Winter machen ohne Seilsicherung, wenn man es nicht gewohnt ist. So.
Okay.
Also keine außergewöhnlichen Reize setzen, aber sonst kann man alles ganz normal leben.
Wenn jetzt trotzdem der Fall eintritt, dass nach dem vierten Versuch es noch nicht geklappt hat und man möchte weiter versuchen, ist es dann aber trotzdem einer eher kaufkräftigen Zielgruppe
vorbehalten? Man kann dann finanziell sicher entgegenkommen, und der Vorteil ist, wenn man dann im fünften Versuch schwanger wird und man meldet es dem IVF-Fonds, hat man wieder vier Versuche.
Ah, okay. Nach jeder glücklichen Schwangerschaft,
genau, nach also jeder positiven Herzaktion kann man es wieder dem Fonds.
Und letzte Frage zu dem Thema, wie viel kostet dann so ein Versuch, den man ohne Unterstützung bezahlt?
Also der stärkste Preistreiber sind die Medikamente, weil die Medikamente teuer sind. Der Gesamtpreis ist so bei 5.400, 5.600 Euro je nach Methode.
Jetzt haben Sie Medikamente gesagt. Ja. Was bedeutet das denn jetzt das für die Frau, für ihren Alltag? Was muss sie genau einnehmen?
Also,
oder?
Also wenn es darum geht, für Beteschalenbefruchtung, für die unromantischste Variante vorzubereiten, geht es darum, wenn man jetzt weiß, dass mit 20 nur 90% der Eizellen fit sind, mit 30 nur 50%, mit 40 10, dass ich das Ziel habe, zwischen 7 und 14 Eizellen zum Wachsen zu bringen. Das macht man so, dass man einen Normalwert verstellt. Man spritzt follikelstimulierendes Hormon in sehr niedrig dosiert, aber doch mit dem Ziel, dass die Natur die Eizellen, die mitwachsen, nicht entsorgt. Das heißt, es werden immer 10 Eizellen rekrutiert, wenn man eine gute Eierstockreserve hat. Und von den 10 Eizellen sucht die Natur am Tag 5 eine aus, die dann zum Leitfollikel wird. Wenn ich da FSH spritze, dann kann ich dafür sorgen, dass alle 10 weiterwachsen. Das heißt, die Natur sucht gar nichts aus, weil die sucht definitiv durch Zufall aus, sondern wir können diese Zufälligkeit durch unsere Zeitraffermethodik und den Eingriff der Embryologen optimieren. Und dann habe ich eine Auswahl von 10 Eizellen, und am Ende des Tages werden dann im Normalfall zumindest 2 gute Embryonen überbleiben, weil die Anzahl der Embryonen im Säugetiersystem entspricht der Anzahl der Brustwarzen beim Säugetierweibchen. Es hat einen Vorteil, wenn der Mensch kämpfen, flüchten oder sich ducken muss, wenn er nur 2 Kinder hat oder das Menschenweibchen. Bei der Kuh sind es 4. Ohne dass ich jetzt jemanden mit einer Kuh vergleichen will, aber es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Natur Reproduktion absichert. Und man muss halt das FSH spritzen, und ich muss eine zweite Spritze verwenden, die den Eisprung verhindert, dass das Ganze planbar ist, weil die Natur auch selbstständig Anstiege von FSH und LH, also follikelstimulierendes Hormon und gelbkörperförderndes Hormon, produzieren kann. Und das muss ich verhindern, da muss ich diese Spitzen abschneiden, damit ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt die Eizellen so in den Eibläschen habe, dass sie dort schwimmen, und ich kann sie mit einer Nadel absaugen.
Hat das irgendwelche Risiken für die Frau? Gerade wenn es um Hormone geht?
Es ist unbequem, weil man sie selbst unter die Haut was spritzen muss. Die Nadeln sind sehr fein, und es hat sich da viel getan. Bei den ersten Stimulationen meiner Frau waren das noch IM-Spritzen, weil die also Spritzen in den Muskel, tief in den Muskel, und die man auch nicht vom Volumen her viel Volumen gehabt haben, weil die ursprüngliche Quelle der Hormone war der Harn von Frauen im Wechsel.
Mhm.
Neben dem Pregnant Mare Serum, also dem Serum von Pferden und von schwangeren Stuten, das war eher Tierquälerei, das mit den Schwangeren, mit den menopausalen Frauen waren vor allem oberitalienische Nonnen, die Spezialtoiletten gehabt haben, und man hat deren Haaren gesammelt, weil die waren gesund und haben viel FSH produziert.
Haben keinen Alkohol getrunken.
Und haben den Vorteil gehabt, dass das FSH hoch verfügbar da war, humanes FSH. Aber du hast halt, weil es Haaren war, tief in den Muskel spritzen müssen. Dann haben sie das gereinigt, dann war das hochgereinigte urinäre oder Harn-FSH. Dann hast du die Subkutanspritzen, hast du immer noch viel Volumen gehabt. Die heutigen FSH sind bioident, aber gentechnologisch hergestellt. Und deswegen haben jetzt 75 Einheiten FSH, hat vor 20 Jahren nur 1 Milliliter gehabt und jetzt ist es ein Tropfen. Also man kann es hochkonzentriert und es ist wesentlich angenehmer und es hat weniger Belastung. Es gibt auch mittlerweile Long-Acting-FSHs, wo man nur einmal eine Spritze spritzt und man hat 7 Tage Ruhe. Also man kommt mit 4 Injektionen aus für die ganze Stimulation.
Also das ist vielleicht ein bisschen trotzdem unangenehm, aber das...
ist gut aushaltbar. Aber das Spritzen ist nicht das Thema.
Ja, aber das bewirkt jetzt nicht, dass das Krebsrisiko dadurch steigt.
Weil wir ja uns in der Physiologie bewegen. Wir verstellen ja nur das FSH für 6 Tage oder 8 Tage nach oben. Und mit der Regelblutung ist die Hormonwirkung weg und mit der Schwangerschaft ist die Hormonwirkung auch weg. Und wir entnehmen ja die überzähligen Eizellen. Also die Natur kann in der kurzen Zeit passiert nichts Richtung Krebszellen. Die Hormonersatztherapie, wenn ich übernatürlich lange und ohne Pause hochdosiert Hormone gebe, damit Frauen keine Osteoporose bekommen und jünger ausschauen und nicht altern, damit kann ich hormonabhängige Tumoren erhöhen, aber nicht mit der Stimulation. Die Frage kommt da immer wieder. Also die wichtigste Nebenwirkung ist, dass es unbequem ist. Die zweite Nebenwirkung ist, dass Hormone zu Stimmungsschwankungen führen können. Ich sage den Männern immer, dass ihre Frau besonders kuschelig oder besonders zwider werden. Was aber das Kuschelige ist, einfach die Hormonwirkung, der Östrus. Und das Zwidersein ist der Brutschutz, der beginnt. Es gibt Impala-Gazellen, die sind so groß wie ein Golden Retriever, haben lange Hörner und greifen jagende Löwinnen an, wenn sie schwanger sind. Eine schwangere Frau greift mal alles an, was sich als Feind in den Weg stellt.
Und das darf man dann akzeptieren als Mann, oder?
Ja, genau. Muss man akzeptieren, geht ja nicht anders. Und und es gibt auch Frauen, die Superwoman-Gefühle kriegen, also die wirklich sich so wohlfühlen wie nie, weil das einfach Hormonberauschung ist, hormonelle Berauschung. Und, aber nichts Böses, sondern das ist einfach so, wie man sich halt dann vor einen Spiegel stellt und Kopf hoch und wenn man es so macht, fliegt man durch die Decke. Haben manche das Gefühl. Oh. Ja. Die wirkliche Nebenwirkung von der ganzen Hormontherapie ist immer das Warten. Haben die Hormone die richtige Wirkung? Aber da können wir dann sagen, okay, wir bestellen die Patienten halt 2-mal und können im Ultraschall sehen, wie die Follikel wachsen, können Hormone messen, um zu beweisen, dass die Anzahl der Eizellen, die wir erwarten, auch da ist.
Und wenn aber dann die Schwangerschaft bestätigt wurde, dann unterscheidet sich dann diese Schwangerschaft noch von einer anderen?
Es ist völlig egal, ob sie romantisch oder unromantisch schwanger werden.
Die Schwangerschaft darf in beiden Fällen romantisch sein.
Die Schwangerschaft ist romantisch und wir bemühen uns im Angebot engmaschig zu betreuen, damit sie einfach jede Woche das Gefühl haben, dass alles passt. Und dann sie zu den Gynäkologen, sofern sie die finden, weil im Augenblick ist ja eher das Problem, dass es immer weniger Gynäkologinnen gibt, die Schwangerschaften betreuen, weil die Mutter-Kind-Pass-Bezahlung so gering ist, denke ich, und weil es einfach Arbeit ist und dann geht es auch um die Frage, ob sie die Geburt mit der Gynäkologin machen können und die wollen dann alle nicht mehr.
Und kommt es auch manchmal vor, dass wenn ein Paar auf diesem Weg das erste Kind bekommt, das zweite dann auf einmal als Überraschungsgast daherkommt? Oder?
Ja, das kommt vor. Und da gibt es nur, es ist so, dass also in dem Augenblick, wo man sich damit beschäftigt und dann die Entspannung eintritt, weil man endlich den gewünschten Erfolg hat, das ist ja die beste Entspannung, nämlich dass nicht nur die Prozessqualität stimmt, sondern dass die Ergebnisqualität stimmt. Und man ist so euphorisch, dass man nicht daran denkt, dann kann es passieren, dass man das zweite Kind spontan kriegt. Bei der Mehrzahl passiert es aber nicht. Die kleine Zahl, wo es passiert, ich würde einmal sagen 15%, sind die Paare, die dann aber laut drüber reden. Die nicht schwanger sind, reden nicht drüber. Und das ist der Bias, den wir dann haben. Also dass es so ausschaut, als ob die laute Minderheit mehr ist als die schweigende Mehrheit.
Also das heißt, Sie meinen, Paare erzählen das dann nicht, wie das... Ja,
also wenn die nicht schwanger sind, erzählen nicht drüber, sondern die kommen wieder zum zweiten Kind. Aber es gibt schon einen Trend, der mich sehr freut, dass die Paare wieder zum zweiten und zum dritten Kind kommen.
Und gibt es auch einen Trend in die Richtung, dass die Paare offen darüber sprechen oder ist es eher immer noch tabu?
Ich hab da alles. Ich habe die Paare, die da ein komplettes Geheimnis drüber machen, weil sie halt erleben, dass die Umgebung... nur Ratschläge hat und sie nicht unterstützt. Die typischen Konstellationen haben, er hat einen besten Freund, mit dem er redet, und sie hat eine beste Freundin oder einen Freundinnenkreis, wo das besprochen wird. Aber was dort an Rückmeldung und Unterstützung kommt, ist meistens nicht hilfreich.
Was wäre denn hilfreich? Vielleicht können wir das mal all jenen erzählen, die mit dem eben noch keine Berührung hatten, aber vielleicht trotzdem
zuhören,
unterstützen
wollen. Einmal zuhören. Schauen, welcher Druck da dahinter steht und was schon alles passiert ist, und dann einfach nicht irgendwas erzählen, damit man was erzählt, sondern einfach die professionelle Hilfe anbieten. Und professionelle Hilfe ist jetzt nicht Google und Dr. ChatGPT, sondern professionelle Hilfe ist wirklich zu den IVF-Zentren und Instituten dieser Welt zu gehen, weil dort werden sie geholfen. Dort gibt es jemanden, der das implizite Wissen und das Erfahrungswissen hat, sie einzufangen und sie zu beruhigen. Also eine der wesentlichen Ziele, zumindest in unserem Institut, und da spreche ich, glaube ich, für alle, ist, wir haben das einzigartige und einmalige Glück mit unseren Methoden und der Technologie, die wir haben, das Glück auf der Welt zu vermehren. Und Glück auf der Welt vermehren beginnt aber beim ersten Gespräch, wenn das Paar, das ist mir jedes Mal wichtig, mit weniger Belastung rausgeht, als es einer gekommen ist. Weil man einfach nur die sagt, ja, das ist normal, ja, das ist belastend, aber normal, ja, ihre Gefühle sind richtig, weil viele haben ja Angst davor, dass sie falsch fühlen, wenn sie erzählen, wie schlecht es ihnen geht und dass sie in ihrer Umgebung niemanden haben, mit denen sie darüber reden können.
Und wie machen das dann die meisten oder wie haben Sie das gemacht, wenn die Kinder dann sich schon langsam dafür interessieren? Wie bin ich eigentlich auf dieser Welt gelandet?
Ja, das war bei uns natürlich besonders einfach, weil die Helene war 3, wie wir unten das IVF-Institut eingerichtet haben und wie die Brutschenkel gekommen sind und der Reinraumarbeitsplatz und der Eingriffsraum und das Ultraschallgerät. Und sie hat auf der einen Seite den Drehsessel geliebt beim Ultraschallgerät, da ist sie stundenlang gewesen und hat sich gedreht. Und die besten Aktionen waren immer, wenn wir Gäste und unsere Freunde durchgeführt haben. Und dann durften wir unten in dem IVF-Laborbereich nicht reden laut. Da hat sie immer gesagt, psst, da sind die Babys drin.
Nein, wie süß.
Im Inkubator. Und am Anfang, wie ich die Ordination eröffnet habe, war ich noch im LKA Deutsch Landsberg und habe immer in der Früh, bin ich extra früh aufgestanden, damit ich die Blutabnahmen machen kann. Und dort ist die Helene mit mir am Schreibtisch gesessen, der ist da gestanden, so im Schneidersitz. Und hat mir die Röhrchen, das waren relativ viele Röhrchen, gereicht. Und wenn sie besonders keck und frech aufgelegt war, hat sie gesagt, und sowas wie ich wollen Sie auch haben.
Okay, man ist das süß.
So war die Helene. Und die Hanna ist ja dann schon da im Haus entstanden, weil die Helene, damals haben wir noch kein eigenes Equipment gekommen, da waren in Düsseldorf, weil dort die Preise besser waren. Damals hat es kein IVF-Fonds gegeben. Und die deutschen Kollegen haben bessere Unterstützung für andere Kollegen gehabt als die Österreicher. Die Hanna, für die war das selbstverständlich. Nicht? Mit 14 haben wir der Helene erzählt, dass sie, wie sie entscheidet, hat gesagt, dass ich schon immer gewusst, dass ich was Besonderes bin. War das. Und wie gesagt, man braucht sich davor nicht fürchten, weil in dem Augenblick, wo Befruchtung stattgefunden hat, der Embryo da ist, eine Schwangerschaft da ist und die Geburt da ist, dann ist man ein ganz normaler Vater und eine ganz normale Mutter. Egal wie das entstanden ist, das vergisst man. Ich habe den großen Vorteil, dass ich aus dieser persönlichen Beleidigung und aus dem persönlichen Leid mit meiner Frau ein großartiges Unternehmen gründen konnte. Und das ist, dafür bin ich ewig dankbar und das hält mich auch jung. Also ich werde nicht aufhören. Also es ist, was für Arbeit gibt es, die noch sinnstiftender ist?
Also ich kann jetzt auch nicht aufhören, Ihnen Fragen zu stellen, aber wir sind schon am Ende dieser Folge. Wir machen noch eine, wo es dann auch um das Thema geht, weil ab April könnte es ja möglich sein, auch in Österreich Eizellen einzufrieren. Ja. Da gehen wir dann mehr auf dieses Thema Frauengesundheit und Planbarkeit von Familien ein. Jetzt habe ich nur zwei Punkte zum Schluss.
Okay.
Das eine ist unser Mythencheck, wo wir uns einfach anschauen, ein paar so Aussagen, die im Netz kursieren. Ist da was dran? Und zum Schluss kommt noch das Rezept.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Wenn es nicht klappt, liege es meistens an der Frau, hört man.
Das stimmt schon lange nicht mehr. Also ich würde sagen, es ist mathematisch falsch, aber 50% liegt es an der Frau, 50% liegt es an der Mann und 50% liegt es an beiden. So würde ich es etwas sehen. Also die ist wirklich... Egal wie konservativ Steirer gewesen sind, zwischen 1991, sind die Frauen noch zuerst allein gekommen. Und dann musste ich sie bitten, dass sie das nächste Mal mit dem Mann kommen. Aber das war eigentlich eine Frage der Einladung und eine Frage des Umgangs mit den Männern. Und es geht ja nicht um Schuld, sondern es geht um Ressourcen und es geht um Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich... Ich behandle immer das Paar. Wenn jetzt er eine schlechte Samenqualität hat, dann muss ich eine Methode finden, dass ich eine Eizelle und eine Samenzelle in der Duellsituation habe, das ist die ICSI, damit die eine Schwangerschaft erreichen kann. Wenn sie romantisch schwanger werden können, brauche ich zumindest 10 Millionen Samen für die Samenübertragung, 1 Million Samen für die normale Betischalenbefruchtung brauche ich 100.000 Samen. Und für die X war ich nur ein Samen. Also ich muss die Methode so wählen, dass genug Samenzellen da sind. Und damit geht es nicht um Schuld, sondern es geht um Funktionalität und die Möglichkeit, zusammenzukommen. Das kann man entweder durch Masturbation oder durch das Stechen in den Hoden und das Entnahme von Samen aus den Hoden. Und wenn man das den Männern so erklärt, sind sie mit im Boot. Und mittlerweile machen die Männer bei uns die Termine aus, weil die Frau keine Zeit hat, weil sie so beschäftigt ist.
Dann noch eine Behauptung. Stress sei einer der Hauptgründe, warum der Kinderwunsch unerfüllt bleibt.
Die Frage ist, was ist das Huhn und was ist das Ei? Selbstverständlich ist es so, dass das Huhn, Stress, dadurch entsteht, dass man keine Kinder kriegt. Und deswegen ist die Frage, kriegt man durch Stress auch keine Kinder? Wir unterscheiden ja zwischen guten Stress und schlechten Stress. Ohne guten Stress kann man nicht atmen, leben und ist ja nicht auf der Welt. Der schlechte Stress, also Nachtdienste, Schichtdienste, das Arbeiten in einer nicht menschenfreundlichen Umgebung, führt sicher dazu, dass man schwerer schwanger wird. Die Paare, die zu uns kommen, haben mit Masse gute Beziehungen und keine Beziehungsprobleme, weil sonst würden sie nicht gemeinsam da sein. Der Stress ist kein Grund, keine Kinder zu bekommen, sonst würden wir in Kriegszeiten keine Kinder kriegen. Wir sind aber angehalten, als Institutionen, als Kliniken, als Gesundheitskasse, als Krankenanstalt, nicht Ursache für Stress zu werden, weil der Zugang schwierig ist, weil man lange Wartezeiten hat und weil wir sie schlecht behandeln, weil die Vorzimmerdamen bissig sind.
Habe ich bei Ihnen schon festgestellt, ist nicht so. Ich bin vorhin reingegangen. Liegt es dann vielleicht daran, oder ich meine, irgendwo auf der Website habe ich gelesen, dass Ihre Erfolgsquote höher ist als in anderen Instituten? Spielen da solche Kleinigkeiten eine Rolle?
Ganz sicher, ja. Ich glaube, dass es so ist, dass das Gesamtkonzept stimmen muss. Mhm. Und da kommt halt wieder der Vorteil ins Spiel, dass meine Frau und ich selber betroffen waren und wir haben,
Sie wissen,
wir können drei Podcasts füllen mit den Dingen, die an unabsichtlichen Verletzungen und Blödheiten in einem Gesundheitssystem passieren können, wenn man nicht die Qualität managt und wenn man auch nicht die emotionale Qualität managt.
Mhm. Noch eine Behauptung, Zwillinge seien oft das Ergebnis künstlicher Befruchtung.
Das stimmt definitiv nicht mehr, weil wir heute die Situation haben, dass wir durch die Kryobiologie, also durch das Einfrieren von Embryonen, keinen Abfall in der Schwangerschaftswahrscheinlichkeit beim zweiten Transfer haben. Das heißt, es gibt keinen Grund mehr, zwei oder mehr Embryonen zurückzugeben. Es gibt nur, ich glaube, in Österreich gibt es keinen mehr, der das tut. In Skandinavien haben sie es so gelöst, was eine sehr elegante Lösung war. Die haben gesagt, wenn ihr nur mehr Single-Embryo-Transfer macht, dann zahlen wir alle Versuche. Das würde ich mir in Österreich auch wünschen. Das wäre für die Patienten super. Solange ihr wollt und wie viel ihr wollt. Und damit sind die Skandinavier die einzigen, die das gedreht haben, dass man von 1,2 wieder zu zwischendurch 0,8 und jetzt auf einmal wieder zu wesentlich mehr Kindern pro Familie kommt.
Nimmt ja dann automatisch auch den Druck, oder?
Ja, nimmt ja den Druck. Wenn ich nicht an den vierten Versuch denken muss und was habe ich schon für Tragödien erlebt, wo ich dann gesagt habe, Moment, das ist ja nicht so. Der Single-Embryo-Transfer bedeutet, dass man nur einen Embryo zurückgibt und damit hat man keine zweieiigen Zwillinge mehr.
Das Rezept.
Ja, und jetzt brauchen wir noch ein Rezept von Ihnen. Was sind denn so, sagen wir, drei Dinge, die Sie einem Paar heute gern mitgeben möchten, das vielleicht gerade mittendrin ist in den Versuchen oder zum ersten Mal feststellt, dass es wahrscheinlich dass es medizinische Hilfe brauchen wird?
Okay, also ich würde sagen, das einzige Kapital, das Sie als Paar haben, ist die Zeit. Das heißt, frühzeitig kommen oder salopp formuliert, Speed is the name of the game, also das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, wenn Sie in die Planung Ihres Lebens gehen, dass Sie den Kinderwunsch mit einplanen, wenn Sie Kinder haben wollen. Das heißt, rechtzeitig darauf schauen, dass man hat, was man braucht. Und das dritte ist, wenn Sie einen Berater, eine Ärztin, einen Arzt haben, die Ihnen bei der Routinekontrolle sagt, es ist eh alles in Ordnung, kommen Sie in einem Jahr wieder, dass man nach dem einen Jahr sich professionelle Hilfe sucht und nicht mehr verzögern lässt.
Vielen Dank, Herr Dr. Schenk. Ich glaube, das war eine Folge, die vielen irgendwie Mut macht, Hoffnung gibt oder zumindest Klarheit bringt.
Ja.
Und nicht nur jenen, die vielleicht selbst Berührung haben mit dem Thema, sondern auch für jene, die nicht so recht wissen, wie kann man am besten andere damit unterstützen.
Genau. Bitte.
Dankeschön. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ja, bitte, gerne.